Auch das Jahr 2025 hat die Immobilienbranche vor große Herausforderungen gestellt. Und dennoch gab es bemerkenswerte Stabilität. Trotz eines schwierigen Umfelds blieb der deutsche Investmentmarkt robust. Doch gilt das für alle Assetklassen? Auch die Vermietungsmärkte haben Bewegung gezeigt. Gerade Frankfurt kann mit einem beeindruckenden und überdurchschnittlichen Ergebnis punkten. Daher sprechen wir in der aktuellen Podcast-Episode mit Head of Research Inga Schwarz und Managing Director Jan Schildmeier über die Performance der wichtigsten Metropolregionen bundesweit und über die wichtigsten Assetklassen. Am Ende wagen wir wie immer eine Prognose. Was erwartet uns 2026? Freut euch auf fundierte Zahlen, spannende Einblicke und klare Einschätzungen aus erster Hand.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel.
Lieber Jan, liebe Inga, schön, dass ich wieder hier in Hamburg sein darf, um mit euch das vergangene Jahr zu besprechen. Wie ihr wisst, starten wir immer mit unseren ganz tollen und lustigen, hoffentlich lustigen Entweder-Oder-Fragen. Da es noch Anfang des Jahres ist, Vorsätze oder keine Vorsätze, Jan?
Keine Vorsätze.
Inga?
Keine Vorsätze.
Meal Prep oder Lunch auswärts?
Meal Prep, wenn notwendig.
Lunch auswärts.
Frühbucher oder Last Minute?
Oh, last minute.
Dann eher Frühbucher, wenn man überhaupt mal Urlaub hat.
Ich dachte, du bist Motorradfahrer und fährst gerne in die Alpen, habe ich auf LinkedIn gesehen.
Ja, es wäre schön, wenn man dafür mal wieder Zeit hätte. Dann muss man zum Glück auch nichts buchen.
Ja, das stimmt. Da muss man weder früh buchen noch last minute. Wobei, doch ist ja dann auch last minute, dass man einfach so losfährt. Lass uns doch gerne mit einem Rückblick starten, Jan. Warum blieb denn der deutsche Investmentmarkt trotz des schwierigen Umfelds stabil und gilt das eigentlich für alle Assetklassen oder anders gefragt, führ uns doch gerne mal durch das vergangene Investmentjahr.
Ja, sehr gerne. Das vierte Quartal, um von hinten quasi zu beginnen, da zumindest etwas eingelöst von dem Versprechen, was sich viele erwartet haben vom Jahresendspurt. Es war dann auch das stärkste Quartal des Jahres tatsächlich, sodass dann das Investmentvolumen einerseits im gewerblichen Bereich, aber andererseits auch im Residential-Bereich doch recht stabil geblieben ist. Wir sind so knapp 3-4%, je nach Asset-Klasse, unter dem Vorjahresniveau geblieben. Warum ist es stabil geblieben? Wir haben eine relativ breite Nachfrage. Wir haben sehr viele Deals insgesamt zu verzeichnen gehabt, wobei tatsächlich größere Portfoliotransaktionen oder auch größere Einzeldeals, ich will nicht sagen ausgeblieben sind, aber zumindest unter dem Vorjahresniveau geblieben sind. Wir haben sicherlich ein paar prominente Transaktionen gehabt. Gleich zu Jahresbeginn gab es bei uns ja zumindest das Upper West mit knapp 400 Millionen in Berlin zu verzeichnen. Aber in Summe sind sowohl die Portfolio-Deals als auch die Großvolumen-Deals sagen wir immer so, über 100 Millionen doch etwas zurückgegangen im Vergleich zum Vorjahr. Das heißt, die breite Masse an Deals durch alle Asset-Klassen hat eigentlich das Gesamtvolumen getragen oder dazu beigetragen, dass es eben ein sehr stabiles Jahr im Vergleich auch zum Vorjahr gewesen ist.
Also verstehe ich das richtig? Es gab zwar viele Deals, aber es waren eher kleinere Deals.
Genau, im Durchschnitt ist die Dealgröße wieder zurückgegangen in diesem Jahr, im vergangenen Jahr. Ja? Also wir sind ja schon dann immerhin auch in 2026 jetzt, aber nach ein paar Tagen darf man es ja noch sagen. Ja, in der Tat, also das können wir im Schnitt auch in Summe in den einzelnen Assetklassen sagen, dass das Dealvolumen etwas zurückgegangen ist. Die Preise haben sich überwiegend stabilisiert, sind aber bis auf wenige Ausnahmen auch nicht nach oben gegangen. Das heißt, es ist tatsächlich dann eher ein Masseneffekt.
Und welche Assetklassen haben gut performt und welche weniger gut?
Vielleicht, um das vorweg hervorzuheben, auch wenn es nicht Nummer eins ist, bei Office ging es wieder bergauf. Hat sich wieder ganz knapp, in dem Fall tatsächlich zum Jahresende, hinter Retail an zweiter Stelle eingeordnet. Retail-Transaktionen sind tatsächlich auf der Nummer 1. Das heißt, Retail hat sich zum Jahresendspurt dann auch eben entsprechend als die stärkste Asset-Klasse in Deutschland präsentiert, aber sehr, sehr knapp dahinter der Bereich Office. Auch hier, ich hatte jetzt eine Großtransaktion angesprochen, aber wir haben auch sehr viele kleine Deals, sehr viele unterschiedliche Asset-Klassen-Risikoprofile innerhalb der Asset-Klasse nochmal gesehen. Von daher ist das, glaube ich, eine positive Nachricht, dass sich der Investmentbereich Büro für die Büroobjekte auf jeden Fall stabilisiert hat beziehungsweise jetzt auch wieder größeres Investoreninteresse anzieht.
Falls ich ergänzen darf, ich bin ja die Frau der Zahlen. Bei Office ging es um rund 20% im Vorjahresvergleich nach oben. Das ist schon ein guter Hub auf ein belebteres Niveau ist.
Ja, und vielleicht so viel vorweg schon als kleine Preview. Wir sehen auch, das gilt jetzt nicht nur für Office, aber auch für Office insbesondere, noch eine gute Pipeline, die wir ja jetzt zum Jahresbeginn in weit fortgeschrittenen Prüfungsphasen eben sehen, dass auch im Q1 zumindest ein paar Abschlüsse jetzt unmittelbar bevorstehen, beziehungsweise auch in den anderen Asset-Klassen, dass wir auch noch einen guten Schwung am Produkt, was ja in Vermarktungszyklen ist, jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten dann beurkundet werden kann.
Aber liegt das jetzt auch daran, dass jetzt einfach der ganze Prozess jetzt einfach länger dauert? Also dass eigentlich viele in Q4 fertig sein wollten und es sich jetzt einfach zieht bis ins neue Jahr? Oder sind das wirklich neu angestoßene, neue, in Anführungsstrichen, neue Deals?
Also es ist tatsächlich so, dass sich in den letzten Jahren die Vermarktungsphasen und auch die Prüfungsphasen deutlich verlängert haben. Das haben wir im letzten Jahr und auch im vorletzten Jahr schon beobachtet und da war auch 2025 keine Ausnahme. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, ja, es liegt daran, dass es länger dauert, dass auch einige Deals jetzt über den Jahreswechsel gelaufen sind. Viele Deals, die im Frühjahr oder auch im Sommer angefangen wurden, sind dann eben kurz vor Weihnachten fast fertig gewesen, aber dann ist eben nicht alle Arbeit erledigt gewesen, sodass wir das dann in Q1 hoffentlich sehen werden auf dem Markt. Und das gilt tatsächlich auf breiter Front.
Dann müssen wir vielleicht den nächsten Podcast einfach ein bisschen später aufnehmen und dann haben wir vielleicht schon ganz viele tolle positive Zahlen.
Oder ja, Inga, dann müsstest du bloß für unser Research alle Beobachtungsperioden ändern.
Mache ich. Kein Problem. Wir Vorsatz veröffentlichen dann Ende 2027. Februar oder so.
Ja. Inga macht hier keine Vorsätze, deswegen. Aber lass uns doch jetzt gerne mal auf die Vermietungsmärkte schauen, Inga. Wenn man nach Frankfurt blickt, scheint der Büromarkt sich ja endlich erholt zu haben. Ist das ein Sonderfall oder ist das die Erholung, auf die alle gewartet haben?
Spannende Frage, bin ich ganz ehrlich. Also bevor ich mich auf Frankfurt fokussiere, das wirklich mit einem Flächenumsatz von über 611.000 Quadratmeter wirklich ein wirklich, wirklich, wirklich gutes Jahr hatte, bringe ich uns nochmal auf eine andere Flughöhe und dann gucken wir nochmal auf die Deutschlandmärkte. Und zwar haben wir hier ein Jahr gesehen, was weiterhin nicht ganz einfach war für die Marktteilnehmer. Wir hatten darauf gehofft, dass es mehr konjunkturellen Rückenwind gibt. Den gab es erstmal nicht. Gleichwohl hat der deutsche Büromarkt mit 2,7 Millionen Quadratmeter Flächenumsatz ein leicht positives Ergebnis gegenüber dem Vorjahr erzielen können. Vor allem im kleinen und mittleren Segment haben wir eine gute Belebung in allen Märkten. Gleichwohl können nicht alle Märkte so tolle Ergebnisse präsentieren und vorweisen wie Frankfurt. Was ist in Frankfurt anders und was können wir von Frankfurt lernen, ein Stück weit, beziehungsweise in Frankfurt sehen wir was im Zahlenwerk, was woanders noch nicht absehbar ist. Und zwar sind es diese Großtransaktionen. Gleich zum Jahresauftakt haben wir gesehen, die Commerzbank mit über 70.000 Quadratmeter, ING mit über 30.000 Quadratmeter. Da waren unsere Vermietungsteams ganz eng in der Beratung, haben es dann erfolgreich nach Hause gebracht. Aber es haben sich noch weitere Verträge angeschlossen in über 10.000 Quadratmeter, gleich 9 an der Zahl alleine in Frankfurt im Marktgebiet. Und das sehen wir woanders noch nicht, weil nämlich so ähnlich wie in einem Investmentbereich die Entscheidungsphasen, bis der Vertrag zustande kommt, lange dauern. Warum braucht die Anbahnung dieser großen Verträge so lange? Hintergrund ist der, dass einmal die Unternehmen erstmal für sich klarkommen müssen und klar definieren müssen, welche Flächen brauche ich, wie viel Fläche brauche ich, in welchen Qualitäten, das kennen wir schon aus den letzten Jahren und wo. Und wir sehen für den Büromarkt ganz klar, bei den großen Mietgesuchen fokussiert sich die Nachfrage auf Erstbezugsflächen, also wirklich moderne Top-Premium-Flächen. Davon haben wir aber in den Märkten gar nicht so viel. Ja, 76% aller Großverträge sind in Erstbezugsflächen abgeschlossen worden. Aber es gibt diese Fläche einfach kurzfristig nicht im Markt. Nur kurz zum Vergleich. In Frankfurt haben wir im Erstbezug einen Leerstand im Bankenviertel von unter 14.000 Quadratmeter aktuell. Das heißt, wenn ich eine große Fläche suche, dann muss ich mir überlegen, wo kann ich das überhaupt darstellen, in welchem Objekt und oftmals in welchem Projekt. Und da kommt dann auch der nächste Punkt, den wir in Frankfurt sehen, ist dieser klare Sprung im Mietpreisniveau in der Spitze. Hier ging es in Frankfurt deutlich nach oben auf 58 Euro pro Quadratmeter aktuell, plus 8%, und Frankfurt nimmt ganz klar Kurs auf die 60 Euro. Das sind Entwicklungen, die sehen wir zum Teil in anderen Städten. München zieht gleich mit. Viele Verträge, auch größere Verträge, sehr hochpreisig, sehr große Sprünge bei den Spitzenmieten. Auf der anderen Seite fehlt in vielen Märkten einfach noch dieses Volumen an großen Verträgen, die vielleicht in der Anbahnung sind, die wir noch nicht sehen, die aber kommen werden, weil die Unternehmen einfach jetzt sich entscheiden, sich zu verändern, strategisch neu aufzusetzen. Und da gehören Büroflächen einfach ganz klar mit zum Paket in der Neuausrichtung.
Und teilweise enteilen ja in manchen Märkten punktuell eben auch die Top-Abschlüsse der Spitzenmiete, weil die per Definition ja den oberen Teil des Marktes abbildet. Aber wenn 2-3 Deals dann in dem Markt, der ein gutes Volumen aufweist, dann noch abgeschlossen werden, dann reicht das definitorisch manchmal noch nicht für die Spitzenmiete. Aber auch das sehen wir, dass dementsprechend dann da Nachholbedarf ist, die auch nachzuziehen.
Genau.
Heißt, Frankfurt hat auch einen kleinen Vorteil, weil es in Frankfurt eben die Hochhäuser gibt, wo es einfach dann mehr Flächen gibt, wo man dann als, sagen wir mal, Bank oder Unternehmen dann sagen kann, dann hat man halt die Fläche, die man sucht, in neuester Qualität. Also hat jetzt Frankfurt das Vor und Co. Einfach positiv dazu beigetragen?
Ein Stück weit ist Frankfurt der Markt, der immer hochwertig, da wurde immer hochwertig angemietet. Das ist ein anderer Anspruch der Firmen unter anderem. Aber Frankfurt hat halt auch spannende Projekte, die jetzt ja angestoßen werden. Commerzbank ist eine Projektentwicklung, ING ist eine Projektentwicklung, KPMG ist eine Projektentwicklung. Allianz ist ein Refurbishment, gehen die in Refurbishment von Art Invest auf der Kaiserstraße. Da sieht man, da sind die Projektentwickler auch sehr aktiv und ihr, die aus Frankfurt kommt, ja, ihr habt einen spannenden Markt, was auch Projektentwicklung angeht.
Ja, da sind ja genau die Branchen sehr stark vertreten und auch mit großen Büros vertreten, die eben auch nicht wirklich preissensitiv sind, weil sie halt eben eine Top-Qualität für ihre Mitarbeiter und für ihre Kunden eben auch entsprechend bieten wollen.
Blicken wir doch mal in die anderen Metropolregionen. Wenn ich mich richtig erinnere, war ja München auf Platz 2 direkt hinter Frankfurt. Wie schaut es denn da aus? Also gerne auch außerhalb von Office. Kannst gerne mit Office starten, aber...
Ja, also die Münchner sind einfach ein Markt, der gut funktioniert, wo wir auch einen großen Nachfragedruck in der Innenstadt haben. Da sehen wir auch diese Anmietung im sehr hochpreisigen Segment. Die gehen auch auf ein ganz anderes Niveau demnächst. Also die haben auch die 60 im Blick und da sehen wir auch Abschlüsse deutlich über der 60-Euro-Marke bei den Spitzenmieten. Wenn wir jetzt mal abseits von Büro schauen, dann ist München auch wieder ganz vorne. Ich habe jetzt gerade die neuesten Flächenumsätze im Einzelhandel. München ist da mit Berlin ganz weit vorne, was das Vermietungsvolumen angeht. Da ist einfach die bayerische Landeshauptstadt mit der großen Kaufkraft, nicht nur in der Stadt und im Umland, sondern auch die von international kommt, das Anziehungsmoment für die Retailer. Da ist auch viel Bewegung, genau.
Und wenn wir nach Hamburg oder Berlin blicken?
Der Hamburger Markt ist sehr stabil, wenn wir wieder auf Büro zurückgehen. Hier sehen wir das, was Jan auch gesehen hat. Wir sehen hier schon Abschlüsse über 41 Euro mittlerweile bei der Büromiete. Die Spitzenmiete wird sich langsam diesem 40-Euro-Niveau nähern, auch mit großen Schritten. Aber im Moment ist noch ein Abschluss. Die Stadt an sich hat eine große Nachfrage und breite Nachfragebasis bei Büro und kann da immer mit großen und auch guten Abschlüssen und Ergebnissen punkten. Für Einzelhandel, auch da ist die Stadt sehr aktiv, auch abseits vom Westfield, das wir dieses Jahr oder beziehungsweise 2025 haben eröffnet sehen. Wir sehen viel Bewegung in den High Streets. Da gibt es auch viele neue Retailer, die reingehen. Das ist schön zu sehen.
Dann lasst uns doch auch gerne mal in andere Asset-Klassen darüber sprechen. Logistik zum Beispiel oder Hotel haben wir noch gar nicht angesprochen. Wie haben denn diese beiden Asset-Klassen performt?
Ich würde mal Hotel Investment an dich geben. Hast du Lust?
Hotel Investment? Natürlich, dann bin ich quasi Good Guy, der die Good News verbreitet.
Genau, eben.
Der Hotel Investment-Markt hat deutlich angezogen, muss man wirklich sagen. Es kursierten schon ja, solche Einschätzungen wie der Hotel-Investment-Bereich ist wieder am Anfang eines neuen Zyklus. Ja, also,
das habe ich auf LinkedIn eben gerade auch auf der Bahnfahrt gelesen. Ja,
ja also das kann man zumindest aus dem Investmentvolumen und aus der Lebhaftigkeit des Marktes schon deutlich ableiten, weil auch hier haben wir diese Faktoren. Wir haben zum einen mehr Investmentvolumen gesehen. Es ist aber allerdings auch noch sehr viel Produkt unterwegs. Also das heißt, das könnte sich zumindest diese Aufwärtstendenz stabilisieren oder auch fortsetzen, auch jetzt in 2026. Von daher, das ist natürlich im Gesamtkontext des Gesamtinvestmentmarktes, der für Gewerbe und Residential bei knapp 34 Milliarden war, natürlich eine Randerscheinung. Das ist eine Nische, da sind spezialisierte Investoren unterwegs. Aber trotzdem, hier haben wir den stärksten Anstieg tatsächlich in 2025 des Investmentvolumens über die beobachteten Assetklassen gesehen.
Magst du mit Logistik weitermachen oder willst du was zu Residential sagen?
Nein, ich sage jetzt was zu Logistik. vor dem Hintergrund, dass ich nämlich die neuesten Zahlen vor mir liegen habe, die wir erst morgen veröffentlichen. Aber wir haben bei Logistik einen Umsatz plus beim Vermietungsvolumen von fast 14% und damit wieder ein Ergebnis über 6,6 Millionen Quadratmeter Vermietung. Das ist in diesem Jahr besonders bemerkenswert, weil, wie gesagt, der konjunkturelle Rückenwind fehlt. Was wir sehen, ist, dass deutlich mehr Anmietungstätigkeit bei den Logistikdienstleistern erfolgt. Warum das? Viele Unternehmen greifen jetzt auf die flexiblen Leistungen von Dienstleistern zurück, vor allem vor dem Hintergrund, dass sie schnell entscheiden müssen aufgrund der wirklich auch komplexen Rahmenbedingungen aktuell. Das ist ein schönes Ergebnis und zeigt uns, dass der deutsche Logistikmarkt, der ja sehr zentral in Europa ist, sich wieder im Aufschwung befindet. Das ist eine gute Nachricht. Genau.
Und wer von euch beiden möchte jetzt was zu Residential sagen?
Ja, da lasse ich dir den Vortritt.
Also abseits von gewerblichen Investmentvolumina, wenn wir die mal ausblenden, dann ist nämlich Resi weiterhin die Nummer 1 mit knapp 9 Milliarden investierten Volumen. Wir sehen jetzt schon zu Jahresbeginn auch große Prozesse wieder in der Anbahnung. Wir sehen die Marktkonsolidierungsphase abgeschlossen, das heißt, das Pricing hat sich wirklich jetzt gefunden und die Nachfrage ist da. Es fehlt zum Teil an Produkt, aber da kommt jetzt mehr in den Markt und ich denke, das wird ein sehr gutes Residential-Jahr vor dem Hintergrund. Aber da machst du ergänzen, weil du bist ja sehr nah an den sich anbahnenden Prozessen.
Ja, auch das kann man schon absehen, es ist noch einiges im Markt unterwegs. Es kommt auch einiges in den Markt, auch wieder in 2026, das ist jetzt schon absehbar. Mangel an Produkt hast du gerade angesprochen, finde ich auch nochmal ein wichtiges Thema. Es ist überwiegend logischerweise aus der Historie der letzten 3-4 Jahre Bestand unterwegs. Das heißt, es gibt kaum Neubau bzw. Projektentwicklung, die im Forward getradet werden. Das heißt, ein Gros des Transaktionsvolumens stützt sich halt eben auch den Bestand. Und wenn wir mehr modernes Produkt für die risikoaversen Investoren hätten oder vielleicht auch noch mal ein paar mehr Opportunitäten in Übernahmen, die ja auch eher weniger geworden sind im letzten Jahr, könnte sich das Blatt auch im Residential-Bereich noch mal deutlich ins Positivere drehen, was das Transaktionsvolumen angeht. Die Aktivität der Investoren in dem Bereich ist auf jeden Fall da. Gewohnt werden muss immer. Deutschland bietet attraktive Mietpotenziale eben für die Investoren und wir sehen viele aktive Akteure auf der Seite, auf der Asset-Klasse.
Dann kommen wir zum Schluss zu der Frage, die ich euch auch immer stelle, Jan. Also kommt ihr wahrscheinlich auch wieder bekannt vor. Was erwartet ihr denn für das für die kommenden 11 bis 12 Monate?
Ja, wir haben letztes Jahr schon eine Konsolidierung im Preisbereich gesehen. Das heißt, die Renditen sind in fast allen Assetklassen gleich geblieben. Ich glaube, die signifikanteste Veränderung hatten wir im Shoppingcenter-Bereich gesehen, wo die Spitzenrendite etwas hochgegangen ist. Ansonsten sind eigentlich alle Assetklassen durch die Bank weg stabil in unserer Beobachtung geblieben. Das, denke ich, wird sich auch fürs jetzt neue Jahr so fortsetzen. Das heißt, bis wir auf einem relativ stabilen Niveau durch das Jahr kommen, das schafft natürlich irgendwo auf beiden Seiten, auf der Verkäufer- und auch auf der Käuferseite, mehr Sicherheit in der Preisfindung. Von daher kann das helfen. So ein paar Unsicherheitsfaktoren bleiben in der Welt, muss man sagen, die makroökonomischen Bedingungen und auch die politischen Bedingungen waren 2025 wirklich nicht einfach. Umso respektabler muss man eigentlich auch das Jahr 2025 nochmal einordnen, dass eben durch diese ganzen weltpolitischen, geopolitischen Veränderungen sich viele eben doch zu Immobilieninvestments bekannt haben. Also das ist, glaube ich, nochmal eine positive Nachricht, um das nochmal ein bisschen größeren Kontext einzuordnen, das können wir, glaube ich, alle schwer beeinflussen, sowieso nicht, aber schwer vorhersagen für das Jahr 2026. Meine persönliche Hoffnung ist, dass sich das vielleicht etwas beruhigt. Wir hatten tatsächlich auch nicht so richtig viel Rückenwind von der Kapitalseite, von der Fremdkapitalseite her. Das heißt, das Zinsniveau hat sich zwar sukzessive im Leitzins verändert, aber die Swaps dann für die gewerblichen, für die gewerblichen Fremdfinanzierungskonditionen haben sich ja teilweise im letzten Jahr dann doch eher sogar in die andere Richtung entwickelt. Vielleicht beruhigt sich das ganze Thema auch wieder. Das wäre natürlich schön, wenn man sich noch mal was wünschen darf fürs kommende Jahr. Wobei zumindest Anzeichen da sind, dass entweder über die klassischen Finanzierer oder beziehungsweise auch über alternative Kapitalquellen gegebenenfalls auch dieses Jahr wieder mehr Fremdkapital in den Markt kommen kann, was uns dann natürlich im gewerblichen Immobilienbereich oder auch bei Großtransaktionen doch deutlich helfen würde.
Ich bin die Frau für die Nutzermärkte. beim Büromarkt gehen wir davon aus oder hoffen wir, dass sich der Markt nicht nur auf diesem Niveau, das er erreicht hat, also dieses nachhaltige Niveau stabilisiert, sondern wirklich auch vor allem in der zweiten Jahreshälfte dann ein bisschen mehr Auftrieb dann in der Breite auch hat, dass wir mehr Abschlüsse, so große Abschlüsse, wie auch in Frankfurt an anderen Standorten in engerer Taktung wiedersehen. Also wir gehen davon aus, dass ein besseres Jahr wird noch als dieses, sind aber moderat vorsichtig. Bei Einzelhandel sehen wir auch eine große Nachfrage, viel Beweglichkeit, Interesse an dem deutschen Einzelhandelsmarkt. Wir haben halt eine hohe Kaufkraft und da sind Möglichkeiten da. Ob wir den Flächenumsatz sehen wie dieses Jahr, werden wir sehen. Hintergrund ist der, dass viel in Galeria Kaufhof ehemaligen Objekten bespielt wird, nachvermietet wird, ja in Kombination auch mit Decathlon oft. Ob das überhaupt wieder erreichbar ist, weil einfach große Flächen gerade nicht so oft zur Verfügung stehen in den Highstreets, das werden wir abwarten müssen. Im Logistikbereich gehe ich davon aus, ehrlich gesagt, dass wir weiterhin sehr gutes oder gutes Volumen sehen, auch mit steigender Tendenz vor dem Hintergrund auch, dass vor allem der Logistikbereich durch die Sondervermögen in Infrastruktur und Klimaschutz mehr Rückenwind sehen sollte in den nächsten Monaten. Genau. So ist der Ausblick für die wichtigsten Nutzermärkte.
Klingt ja recht positiv, würde ich mal sagen.
Wir sind ja weiterhin Berufsoptimisten.
Unser Glas ist halb voll.
Sehr gut. Dann sprechen wir uns spätestens Ende des Jahres wieder oder Anfang nächsten Jahres. Und dann bis dahin. Vielen Dank.
Danke an dich.
Dir.
Beyond Buildings, die Immobilienwelt im Wandel. Ein Podcast von BNP Paribas Real Estate.